Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Wolfgang Ellmeier und Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema in Ordinationen und zwar um das Thema Personalmanagement. Und Tina, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich würde dich vielleicht gleich am Anfang fragen, warum ist dieses Thema Personalmanagement eigentlich so wichtig und so entscheidend für den Erfolg einer Praxis?
Ja, warum ist es so wichtig? Zum einen ist es natürlich einer der größten Kostenfaktoren, warum es immer wichtig ist, sich dem Ganzen anzunehmen, sich die Effizienz des Ganzen anzuschauen, aber, und das ist noch viel wesentlicher, es ist ein ganz großer Wertschöpfungsfaktor, ohne das Personal geht in der Ordination nichts, es ist oft der erste Ansprechpartner, wenn der Patient die Praxis betritt oder anruft oder eine E-Mail schreibt, und dementsprechend ganz wesentlich, keine Frage, ja.
Dann steigen wir vielleicht einmal gleich direkt ein in das Thema. Wo würdest du sagen, beginnt gutes Personalmanagement überhaupt?
Ja, also letztendlich, wenn man mal überlegt, so die Reise oder die betriebswirtschaftliche Reise des Unternehmers, Arztes, also des Gründers, womit fängt er eigentlich an und wann kommt er das erste Mal in Berührung mit Personal? Das ist, wie viele Mitarbeiter brauche ich überhaupt? Ne? Also ich übernehme eine Ordination oder ich gründe eine Ordination und überlege mir, wie viele Mitarbeiter brauche ich, um die Ordination eröffnen zu können und gut laufen zu lassen. Und da sehe ich einfach oft bei der Gründungsberatung, dass man sich gar nicht so viel Gedanken dazu macht, sondern dass der intuitiv vorgeht, was ja nicht immer falsch ist. Ja. Mhm. Aber da empfehle ich einfach, sich da viel strukturierter und früher Gedanken zu machen. Ja. Weil letztendlich man braucht drei Bereiche, um darauf mal eingehen zu können. Ja? Also man braucht den Patientenbereich, ich sage jetzt mal Empfang, irgendwie Rezeption oder die Assistenz im Zimmer. Dann die ganzen Orga-Themen, Terminmanagement, Abrechnung, Verwaltung, also das typische Praxismanagement. Mhm. Aber eben auch die infrastrukturellen Bereiche, Reinigung, entweder angestellt oder eben über eine externe Dienstleistung. Ja? Also viele, viele Gedanken, die man sich hier machen sollte.
Mhm. Betrifft eigentlich jede Ordination so, oder? Definitiv. Diese drei Felder, die kann man immer wieder
ja.
so sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie geht's dann konkret weiter in der Planung?
Genau, also die erste Komponente, die man sich gut überlegen sollte, ist die Zeitlogik. Das heißt, dass man sich mal überlegt, wie viele Stunden brauche ich wirklich pro Woche in diesen einzelnen Funktionen? Und das klingt jetzt sehr einfach, ja, ist es prinzipiell auch, aber viele gehen da sehr über die Öffnungszeit vor, zu überlegen, okay, wie viel Öffnungszeit möchte ich haben, 20 Stunden, also brauche ich auch 20 Stunden Mitarbeiter. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil wir haben natürlich ein paar versteckte Zeitblöcke, das ist zum einen die Vorbereitung am Morgen, die Nachbereitung am Abend, die Doku, ne, Telefonverwaltungszeiten während des Betriebes und da sehe ich einfach immer wieder, dass die Zeiten oft unterschätzt werden und führen dann oft zu chronischer Überlastung im System, weil es ja auch nicht so ist, dass man dann schnell Mitarbeiter findet. Das ist ja aktuell einfach, der Markt gibt es so nicht her. Mhm. Das heißt, sich da strukturiert gleich zu überlegen, okay, wie sieht mein Dienstplan aus, wie sind die Mittagspausen, wie viel Patientenzeit, wie viel Vor- und wie viel Nachbereitungszeit und so weiter plane ich ein. Das ist ganz wichtig. Ja.
Mhm. Also du sagst, das wird unterschätzt, also man sollte nicht auf die Öffnungszeiten allein gehen. Das ist ja sehr oft so bei Kassenordinationen oder so, dass man sagt, diese mindestens 20 Stunden, die sie geöffnet sein müssen etc., das wirkt dann so, als ob es damit getan ist. Ne? Und wie du sagst, genau, ist einem rundherum sehr viel und das muss man entsprechend organisieren und sich vielleicht wirklich die Frage stellen, na, wie viele Stunden möchte ich denn netto sozusagen am Patienten arbeiten und was ist da notwendig und wie kann ich das vielleicht auch ein bisschen abfedern, dass ich vielleicht weniger von diesen Dingen tun muss. Wird gar nicht unwichtig sein, diese Fragestellung.
Definitiv. Ne? Und was mir dazu jetzt auch gerade noch einfällt, ist, wenn wir uns wirtschaftliche Zahlen von Ordis anschauen und Ordis eine sehr niedrige Personalquote haben, das heißt im Verhältnis zum Umsatz wenig Personal, ich sage jetzt mal 12-13%, was wirklich niedrig ist. Ja? Mhm. Würde man ja denken, oder? Ist das eine super Zahl, weil mehr Gewinn übrig bleibt. Mhm. Ja, aber oft ist es so, dass es eigentlich heißt, dass der Arzt selbst viel zu viel selbst Admin macht.
Genau.
Und eigentlich zu wenig delegiert. Mhm. Und dementsprechend seine Zeit nicht unbedingt wertschöpfend eingesetzt ist. Und auch weil man nicht das gleich mitdenkt und da sich Prozesse von Anfang an eben überlegt, wer einem da gut unterstützen kann, auch von der Kompetenz, natürlich andere Mitarbeiter. Ja.
Genau, dass man schauen muss und dass man vielleicht wirklich auch durch, wir reden ja oft über das Thema Technologie und so auch, dass das vielleicht durchaus auch ein bisschen hilft, dass es in der Organisation ein bisschen effizienter wird.
Ja, definitiv.
Und dass man wirklich am Patienten arbeiten kann. Und genau. Dann verbessert sich diese Kennzahl auch entsprechend.
Ja? Definitiv.
Was würdest du sagen, wenn man den Bedarf zu knapp kalkuliert? Was sind denn da die Konsequenzen?
Es liegt auch auf der Hand, das ist natürlich ein Dauerproblem, Überlastung im Team, aber natürlich auch vom Inhaber selbst. Und das ist ja letztendlich auch die knappe Ressource und der Umsatzbringer. Das heißt, ein großes Risiko, ja, Überlastungen generell. Mhm. Natürlich auch steigende Fehlerquoten, höhere Fluktuation, weil einfach die Mitarbeiter darauf wenig Lust haben. Es sind dann so Folgeprobleme, Stress, schlechte Stimmung im Team, Krankentage, aushelfen müssen, wenn man eigentlich frei hat und so weiter. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall ein bisschen vorbeugen, wenn man das strategisch gut von Anfang an plant. Also prinzipiell wichtig zu wissen und wichtig zu verstehen, falsche Planung wird oft später teurer.
Mhm, genau. Man hat die Mitarbeiter endlich gefunden, ist eh schwer genug am Markt oft und dann hat man vielleicht nicht gut geplant, hat eine Fluktuation drin und das gilt unbedingt zu vermeiden. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Planung von Anfang an sehr stark mitdenken. Ausfälle passieren halt trotzdem, vollkommen klar. Wie kann man damit umgehen, mit den Ausfällen von Mitarbeitern?
Ja, also letztendlich die auch gleich mitdenken, weil wir wissen, sie passieren. Ja, beim einen passieren vielleicht mehr, beim anderen weniger, aber man weiß statistisch, wie hoch Ausfälle sind. Das heißt, den Baustein kann man statistisch einplanen bei der Planung, bei der Personalplanung. Und bei jedem System werden Pufferzeiten eingeplant und so sollte man es auch beim Personal eben planen. Das heißt, bis zu 20% zusätzliche Kapazität einplanen für Urlaube, Krankenstände, Fortbildung der Mitarbeiter oder auch einfach kurzfristige Ausfälle. Und man muss wirklich sagen, ohne diesen Puffer funktioniert die Praxis nur in der Theorie stabil, ja, aber nicht im Alltag. Das heißt, immer diese 20%, wenn ich sage, ich brauche 30 oder 40 Stunden mal zwei, ja, am Patienten und für die Abrechnung und so weiter, das heißt, ich habe 40 mal 2, sind 80, da nochmal die 20% draufschlagen, um die Zeiten eben abpuffern zu können. Ja? Wenn man sagt, okay, ich will vorsichtig starten und will mein Personal nicht gleich so hoch aufstellen und bin nicht voll ausgelastet am Anfang, nein, dann starte ich vielleicht mit 10% und versuche halt laufend dann eben zu steigern.
Mhm. Nächstes Thema, wenn wir beim Personal bleiben, was würdest du einschätzen, warum tun sich Ordinationen oftmals so schwer, dass sie gutes Personal finden?
Naja, da gibt es natürlich viele Gründe für, aber letztendlich, ich sage jetzt mal, ein Grund oder ein Erfolgsfaktor, den man einfach gut beeinflussen kann bei der Personalsuche, ist auf jeden Fall schon mal, wie stelle ich mich da, wie ist meine Arbeitgebermarke nach außen, ne? Also so wie ich mich dem Patienten gegenüber präsentiere, sollte ich mich eben auch, und das ist eigentlich fast noch wichtiger in der heutigen Zeit, dem Mitarbeiter gegenüber präsentieren. Und eine erste Anlaufstelle ist letztendlich die Stellenausschreibung, wenn sie eben gefunden wird. Das heißt, wie ich die gestalte, immer wieder Inserate, die ich sehe, sind einfach zu allgemein, zu Copy-Paste-mäßig von anderen Inseraten, zu unklar. Und letztendlich dann ja, ist auch wirklich zu unattraktiv für Mitarbeiter, sich da wahrscheinlich zu bewerben.
Also ein wirkliches Marketing-Thema oder Branding-Thema auch, dass man sich präsentiert nach draußen, unterschätzt man, glaube ich, sehr oft. Ne?
Ja.
Man denkt eher, also in Unternehmen ist es halt so, dass man eher so in die Richtung der Kunden denkt oder vielleicht Ärzte sollten das auch tun, in die Richtung der Patienten denken, wie spricht man die an etc., auch ein wichtiges Thema, gerade bei Wahlärzten und so würde ich sagen, aber auch daneben noch ein echtes Mitarbeitermarketing und da ist eben eines davon, ist sozusagen das Stelleninserat, dass das entsprechend gestaltet wird oder die Website auch, nehme ich an,
ja,
ne? Also
genau,
dass man sagt, dass man sich dort auch als Arbeitgeber positiv positioniert, dass man vielleicht die Werte ein bisschen herauslesen kann, was für ein Unternehmen, was für eine Ordi ist man überhaupt.
Ja, und dass es auch die Realität widerspiegelt, ne? Weil das Schlimmste ist, wenn man dann in eine Ordi kommt, wo anfängt, das ist alles anders als in der Stellenausschreibung beschrieben. Ist letztendlich der Aufgibfaktor vom Mitarbeiter sehr hoch und vor allem die Frustration und die innerliche Kündigung und das ist letztendlich am teuersten, muss man sagen. Ja.
Am teuersten. Dann sind die wieder mit wehenden Fahnen davon.
Ja, genau.
Was macht eine gute Stellenausschreibung konkret aus? Was würdest du da sagen?
Also könnte man natürlich einen eigenen Podcast nur zu dem Thema machen oder eigene 3 Tage, wie man gute Stellenausschreibungen formuliert. Aber um es mal kurz zu fassen, sind meiner Meinung nach 3 Dinge ganz entscheidend. Das eine ist einfach mal Klarheit. Was ist das überhaupt für eine Stelle? Was sind die Aufgaben? Was ist die Rolle? Was sind die Verantwortlichkeiten? Der Bewerber will genau wissen, was sie letztendlich tagtäglich auch tun. Und das zweite Thema ist Gehalt. Ja, es ist ja natürlich, Gehalt nimmt eine untergeordnetere Rolle ein, aber sie ist immer noch wesentlich und wichtig. Und gerade für Ordinationsassistentinnen ist es einfach ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, und da einfach transparent zu sein. Ja, also eine Angabe zu haben. Wenn man keine Angabe hat, springen wirklich viele sofort ab. Ja, also das wird auch immer wieder in Studien gezeigt, weil sie vergleichen einfach, und deswegen ist da auf jeden Fall meine Empfehlung, da auf jeden Fall eine Angabe zu machen. Und 3. Tipp, ja, realistisch sein mit dem Arbeitsumfeld, mit dem Klima, ein bisschen Teamkultur wiedergeben, Organisation. Ja, solche Dinge, klar, das bringt nichts, das reinzuschreiben in die Stellenausschreibung, sondern einfach sich zu überlegen, wie du auch gesagt hast, wie kann ich die Werte vermitteln, wie kann ich vielleicht auch Bilder einbauen vom Team, Benefits schon mal abbilden, wenn es die dann eben auch gibt. Ja, also auch da zeigt sich letztendlich, wie viel Gedanken habe ich mir zum Thema Personalmanagement und Personalführung gemacht. Mhm.
Du hast schon gesagt, Arbeitsumfeld, das spielt eine wichtige Rolle, oder?
Ja, definitiv. Ja. Also so wie für uns alle, wir verbringen sehr viel Zeit beim Arbeiten. Wir arbeiten alle sehr gerne und wollen ja auch, dass unsere Mitarbeiter gerne kommen und gerne arbeiten. Nur dann ist es auch die Qualität, die wir haben wollen. Und auch hier ändert sich es natürlich mit den Generationen vielleicht zum Glück, dass Bewerber eben nicht nur einen Job suchen, um ihre Miete zu zahlen, um ihr Essen zu zahlen, sondern vielmehr eben auch Stabilität und Planbarkeit und aber eben auch Erfüllung drin suchen, ja, und da eben auch die Attraktivität vom Aufgabengebiet wichtig ist und vor allem wichtig ist eben die Stabilität und Planbarkeit, wie gut ist die Praxis organisiert und eben da nicht nur die Benefits relevant sind, sondern eben auch, und das kommt dann eher über andere Mitarbeiter, die dann drüber sprechen, die über in Kununu drüber sprechen, aber eben auch im Umfeld drüber sprechen, dass es eben dem dann auch standhält, was dann auch in der Stellenausschreibung steht.
Mhm. Kununu, was ist das?
Kununu ist letztendlich eine Plattform, wo ich Arbeitgeber bewerten kann. Ja? Mhm. Also so wie DocFinder für Ärzte oder Google Business, ist Kununu in Österreich eine Plattform, wo Arbeitgeber bewertet werden. Mhm. Und das wird gelesen. Ist definitiv so, das weiß ich selbst von uns selbst, vom Unternehmen. Und ja, natürlich ärgert man sich dann vielleicht über die ein oder andere Bewerbung. Das ist Bewertung, das ist wie immer bei Bewertung subjektiv, aber man kann schon ein bisschen was für tun. Ja.
Okay. Jetzt haben wir diese Stellenausschreibung, wir haben die 3 Dinge beachtet, die du uns gesagt hast. Mhm. Wo sollte man denn am besten diese Stellenausschreibung dann veröffentlichen?
Ja, man muss dazu sagen, ich bin jetzt natürlich nicht der Personalberater, sondern erzähle jetzt hier wirklich aus Erfahrung. Ne? Also die Erfahrung, die ich von Klienten mitnehme, wo die gut Personal finden, die immer da gut aufgestellt sind, und da höre ich einfach immer wieder, dass und da rede ich jetzt für Wien, ja, aber das wird in den Bundesländern wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Jobbörsen bei den Kammern, also bei der Ärztekammer jetzt zum Beispiel ganz speziell, trotzdem auch gut funktionieren, weil natürlich auch die Ordi-Assistentinnen wissen, dass sie da die Anzeigen sehen. Also, und das ist, soweit ich weiß, auch ein Gratis-Medium, ja, also das auf jeden Fall nehmen. Ja. Das andere ist natürlich, dass man hier bei anderen Anbietern eben auch schaut, zum Beispiel in Wien gibt es ja auch andere, die Schulung anbieten, die Weiterbildung für Ordi-Assistenten, wie zum Beispiel Medic Systems, die haben auch eine Jobbörse, wie ich weiß. Und dann gibt es eben verschiedene Facebook-Gruppen, wo man sich ein bisschen durchsuchen muss, je nach Region und eben auch Job, dass man zum Beispiel auch die Mitarbeiter bittet, wenn sie da drin sind, dass sie es auch teilen. Das bringt auch immer sehr viel, ist auch ein Gratis-Medium letztendlich. Und was ich jetzt immer wieder höre, ist eben Willhaben. Also ich glaube, jeder zweite Österreicher verwendet Willhaben, also haben eine mega Reichweite. Mhm. Und die Anzeigen sind relativ günstig, das heißt viel günstiger als bei Karriere.at. Wäre es sicher auch ein Versuch wert.
Mhm. War aber mir jetzt nicht so bewusst,
ja, dass mir man auch haben nicht,
für,
ja.
für professionelles Personal, dass ja. das geeignet ist, okay?
Also mir auch nicht, aber ist anscheinend auch, weiß ich nicht, ob es das schon ewig gibt mit diesen Jobanzeigen, aber ist wahrscheinlich, haben sie sich auch überlegt, können sie auch mitnehmen.
Mhm. Okay.
Ja, und wie gesagt, immer die Kombination, ja, es ist nicht one fits all. Mhm. Was wir einfach sehen, dass halt einfach Mitarbeiter auch ein Riesenfaktor sind. Also Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Hier zu überlegen, gibt's ja auch ein Bonusprogramm, wenn jetzt ein Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter wirbt, bekommt er was für einen fixen Betrag, einen Anteil vom Brutto, whatever, oder eine Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, dann bekommt ihr auch die Mitarbeiter, die ihr oft haben wollt, weil letztendlich die Werte passen oft zusammen. Ja? Also wenn Freunde akquirieren, sehen wir einfach, ist das meistens eine gute Wahl.
Mhm. Ein Punkt noch, der, glaube ich, oft gar nicht oder sehr spät beachtet wird, ist das Thema Arbeitssicherheit. Mhm. Betrifft uns natürlich auch in der Ordination für das Personal. Warum ist dieser Bereich Arbeitssicherheit so kritisch?
Ja, also letztendlich, wenn man eine Ordi neu gestaltet, ist es ja eh was man mitdenkt, sage ich jetzt mal räumlich und organisatorisch. Es ist aber einfach was man eben auch, genauso wie die Ökomet, die jetzt ja auch gerade wieder die Evaluierungen hatte dieses Jahr, wo es ja auch immer eine Stichprobe gibt fürs Qualitätsmanagement, die geprüft wird. Genauso sollte man bei der Arbeitssicherheit eben sich auch von Anfang an das einfach einplanen, Mitarbeiter dafür verantwortlich machen, dass sie das laufend warten. Da gibt's auch einiges zu tun, weil ja der Arbeitsinspektor kann einfach unangekündigt dastehen und kann sich alles zeigen lassen. Ja, und das ist doch gar nicht so wenig. Ist alles nicht unsinnvoll, ja, keine Frage, ja, also ich sage jetzt mal das Thema Brandschutz, Notfallausrüstung, also vieles ist eh bei Ökomet auch enthalten, aber einige Dinge sind es eben auch nicht und dementsprechend sich darüber Gedanken zu machen von Anfang an und das parat zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee und vielleicht auch hier gleich der Tipp, die AOVA, also wenn man bis 50 Mitarbeiter ist, ja, die bieten da ein kostenloses Programm an, also so eine Evaluierung, die kommen auch dann in die Ordi und helfen einfach bei den Unterlagen. Die haben alles digital, also wir hatten das jetzt gerade erst und ich war total positiv überrascht, weil es ein kostenloses Angebot ist. Mhm. Und ja, fand super, deswegen da, sage ich jetzt mal, mache ich ein bisschen Werbung für die AOVA, weil ich es wirklich toll fand. Und das heißt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, AVA sicher. Wenn man das googelt, wir können es vielleicht auch in die Shownotes reingeben, den Link, weil es einfach was ist, was man, ja, kostet nichts und ist ein super, super Mehrwert.
Mhm, perfekt. Also die bieten Sicherheitschecklisten an, digitale Tools zur Dokumentation und so weiter, ne?
Ja, genau. Einfach was auch bei Mutter, also bei Schwangerschaft, wenn eine Mitarbeiter schwanger ist, die Abläufe, was muss man alles haben, Brandschutz, man braucht eine Sicherheitsvertrauensperson, diese ganze Dokumentation dahinter. Was immer wichtiger wird, ist auch, und was sie auch kontrollieren vom Arbeitsinspektorat, psychische Belastung, gibt es da Überprüfungen zu, wie evaluiert man das, ja? Und das ist alles digital von Ihnen, also es ist echt toll. Und ich bin ganz begeistert.
Gut geführte, strukturierte Arbeit, die da gemacht wird und das verbessert uns auch die tägliche Arbeit mit den Kollegen.
Und man muss es eh machen. Also das ist echt was, natürlich kann man sich darüber beschweren, das zu tun, aber bringt nichts, weil wenn der Arbeitsinspektor da ist, will er es sehen und kann man vermeiden, dass man dann eine Mangelliste hat oder eine Mängelliste hat.
Ein weiteres sehr sensibles Thema, das du eh schon ein bisschen angesprochen hast, ist das Thema Gehalt. Mhm. Warum ist dieses Thema so schwierig oder warum ist dieses Thema in vielen Ordis ein Problem?
Weil es nicht geplant wird. Es wird oft auch einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht systematisch entschieden oder aufgesetzt. Also man sollte sich gleich von Anfang an, wenn man eine Ordi gründet, sich Gedanken machen, wie will ich, dass meine Gehaltsbänder sind. Dafür muss ich eben wissen, wie sind die Marktwerte, da kann man sich Unterstützung holen, über sogenannte Gehaltsbenchmarks, ja, und wie will ich, dass meine Mitarbeiter entlohnt werden. Und da sollte man Gehaltsbänder pro Bereich eben machen, und die eben auch jährlich eben aktualisieren, ja, weil oft, oder was wir einfach in der Beratung sehen, ist, dass es wirklich extreme Ungleichgewichte gibt, wenn man sich die Gehälter in der Ordis anschauen, zum Beispiel Teilzeitkräfte verdienen oft mehr als Vollzeitkräfte, ja, ist halt so entstanden beim Einstellen, weil man den absoluten Betrag sich anschaut und gar nicht jetzt wirklich auf die Stunde runtergerechnet. Und eben vor allem, und das ist eben marktbedingt, dass neue Mitarbeiter oft höher einsteigen als das Gehalt, was Langjährige verdienen. Mhm. Und man weiß, viele reden über Gehälter und das ist wirklich ein Wertschätzungsthema dann, wenn die reden, dann ist oft so, dass Langjährige sich echt ja ein bisschen verarscht fühlen, wenn sie dann hören, was die Neuen verdienen. Und das kann man echt vermeiden, wenn man so klare Gehaltsbänder hat. Ja. Und eben nicht situativ einfach entscheidet, sondern das eben auch plant.
Mhm. Genau, über die Folgen hast du eh schon ein bisschen gesprochen, was das hätte sozusagen, wenn man uns da nicht halten muss, wirklich darauf achten. Generell Fluktuation war auch schon ein Thema, das du angesprochen hast. Warum wechseln Mitarbeiter heutzutage so schnell?
Also gibt es sehr viele Gründe dafür. Natürlich auch, ne, wie gut organisiert ist es, wie wertschätzend wird miteinander umgegeben. Also da könnte ich jetzt sehr, sehr viele Dinge nennen. Aber wenn wir jetzt über das Thema Gehalt sprechen, ist schon dieses aktive Vergütungsmanagement schon oft ein Thema. Eben zum Beispiel, wenn man irgendwie auch erfährt, dass andere, die gefühlt weniger machen, nicht so viel leisten, mehr verdienen. Ja, aber wenn man es aktiv angeht, da auch Gehaltsgespräche führt, da einfach ganz klare Ranges hat, wann man in die nächste Gehaltsstufe kommt, was man dafür tun muss, welche Verantwortungsbereiche man übernehmen muss und so weiter, dann ist es schon was ein Gefühl von Fairness erzeugt und was auf jeden Fall auch einfach unterstützt, da einfach sachlich drüber reden zu können und dass es nicht so, ja, dann eben nicht wertschätzend wahrgenommen wird oder einfach auch sehr, sehr emotional, ja. Genau. Und oft wird halt dann schnell mal Arbeitgeber gewechselt, wenn man sich da unfair behandelt fühlt und woanders was Besseres geboten wird, anstatt in die Verhandlung zu gehen, weil Verhandlung ist ja auch was Unangenehmes.
Absolut. Und so ein Wechsel, wenn man jetzt das wirtschaftlich betrachtet, ist ja wahrscheinlich nicht einmal so günstig, ne?
Nein, gar nicht. Ich war echt schockiert, wie ich mir die Zahlen angeschaut habe von einer aktuellen Studie. Also Wechsel sind sehr, sehr teuer. Dass sie teuer sind, war mir eh bewusst, aber so teuer ehrlicherweise nicht. Also eine Kündigung kostet laut der Studie oft 90-150% von einem Jahresgehalt. Ja? Boah. Eben weil ich neu rekrutieren muss, ich muss vielleicht einen Headhunter zahlen, ich muss Anzeigen schalten, ich muss einschulen. Mhm. Ja? Darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet. Mhm. Ich habe einen Produktivitätsverlust, also oft weniger Wertschöpfung in derselben Zeit. Und vor allem eine Mehrbelastung im Team, also vielleicht gehen auch wieder mehr Leute oder andere.
Die nächste Fluktuation, ja, genau, die dann droht. Ja, das kennen wir aus der Praxis. Ja. Und wieder neu einschulen etc., äußerst unangenehm, hält einen auf etc. Also das gilt unbedingt zu vermeiden und durch den einen oder anderen Tipp von dir kann man das auf jeden Fall so machen. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu. Was wäre denn da die Lösung, die beste?
Also eben die Gehaltsbänder und da ganz konkret, dass man sich einfach wirklich mal anschaut, alle Gehaltsabrechnungen, die aktuell mal hernimmt und mal überlegt, okay, was verdienen denn die verschiedenen Mitarbeiter, was machen die, auf die Stunde runtergerechnet, was ist das Brutto? Und dann zu überlegen, gibt es hier schon Gehaltsbänder, nämlich sortiert nach Erfahrung, Verantwortung, Ausbildung, Zusatzqualifikation, gibt es dann roten Faden? Und wenn nicht, welchen möchte ich haben? Also da eine Analyse in die Zukunft und da auch einfach eine proaktive Planung. Und das kann man selbst machen, das kann man unterstützt machen, aber viele Dinge sieht man selbst wirklich auch, wenn man sich einfach mal strukturiert anschaut.
Mhm. Man darf es gar nicht unterschätzen, das verliert man selber aus dem Blickwinkel, aus dem Fokus und man arbeitet so dahin und glaubt dass das gut geregelt ist, aber in Wirklichkeit driftet es dann auseinander und das passt nicht. Und damit, mit diesen Tipps sozusagen, bringt man eben dann Transparenz und Fairness hinein. Ja. Und die Kollegen und Kolleginnen, die verstehen dann sozusagen die Idee dahinter, die Logik dahinter und dass das klar festgelegt ist und dann gibt es auch weniger Diskussionen und Unzufriedenheit und weniger Fluktuation. Genau. Zum Abschluss noch ein Thema, das, glaube ich, auch sehr oft unterschätzt wird. Mhm. Neben dem Gehalt sozusagen gibt es andere Dinge, so Benefits, die man den Mitarbeitern gibt. Warum sind denn diese wichtig?
Ja, dazu haben wir ja schon mal eine ganz eigene Folge zu gemacht. Die könnten wir vielleicht auch verlinken dann noch. Benefits ist einfach das Thema mehr Netto vom Brutto. Ja, also das ist immer das Keyword oder den Satz, den ich dazu gerne sage, weil wenn man sich überlegt, ja, wenn ich jetzt sage, ich will eine Mitarbeiterin, die aktuell 2.500 brutto verdient, 1.000 Euro brutto mehr zahlen, bedeutet es, dass ich pro Monat mehr Kosten habe von 1.300, weil ich habe noch die Lohnnebenkosten und bei ihm oder bei ihr aber nur 500 Euro circa übrig bleiben. Mhm. Ja, das heißt, ich habe einen ziemlichen Gap und der nimmt das alles gar nicht so attraktiv wahr. Und du als Arbeitgeber denkst dir aber, es ist schon der Wahnsinn, also die Personalkosten, ja. Mhm. Und natürlich muss man die Erhöhungen alleine schon über einen Kollektivvertrag und einfach über den Markt ständig machen, aber man kann eben auch das Vergütungsmanagement durch sogenannte Benefits noch anreichern und sich das eben gut überlegen, weil die dementsprechend sinnvoll sind, weil einfach mehr Netto vom Brutto übrig bleibt, ja, weil sie einfach Brutto dasselbe sind wie Netto, ja, weil es einfach keine Abzüge gibt und keine Lohnnebenkosten und das ist einfach sehr, sehr effizient, um das dementsprechend anzureichern.
Also kann man steueroptimiert arbeiten, kann man wirklich jetzt solche steuerlichen Vorteile nutzen, weil das gesellschaftliche oder das politische Thema dahinter können wir eh nicht lösen, wir können nur überlegen, genau so ist es und das ist natürlich sehr teuer, alles an Mitarbeiter sind sehr teuer in Österreich, das betrifft jede Ordination und da muss man vielleicht Alternativen finden. Vielleicht hast du das ein oder andere Beispiel für uns, welche Alternativen das es da gibt.
Genau, also für die Details dann wirklich in die extra Folge am besten springen, aber mal zwei Dinge, wo ich einfach das Gefühl habe, die sind einfach in der Praxis noch gar nicht so angekommen. Es gibt viele Mitarbeiter, die Kinder haben, ja? Und es gibt einen Kinderbetreuungszuschuss bis 2.000 Euro pro Kind jährlich. Das ist total viel, das sind 2.000 Euro netto. Mhm. Also man kann sich eh umrechnen, was das brutto oder mit Lohnnebenkosten, also als Arbeitgeberkosten wäre. Das ist echt toll. Das heißt, es kostet euch 2.000 Euro und 2.000 kommt beim Mitarbeiter an. Ja?
Und die Mitarbeiter haben konkret diese Themen. Die brauchen die Kinderbetreuung tatsächlich, müssen wirklich suchen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass man weiterhin arbeiten kann und das Geld kann dafür verwendet werden.
Ja, und das zweite Beispiel ist Essensgutscheine. Ja? Mhm. Also da hat man bis zu 8 Euro pro Tag pro Arbeitstag steuerfrei. Es gibt sogar Lebensmittelgutscheine, 2 Euro, aber eben wirklich Essensgutscheine bis zu 8 Euro pro Arbeitstag. Wichtig ist hier nur, das wird auch immer natürlich ein bisschen bürokratischer, Aufzeichnungen führen und so. Da kann euch euer Lohnverrechner weiterhelfen und da eine Liste sicher geben. Aber ich meine, das sind 8 Euro netto pro Tag. Ja? Mhm. Also wirklich super. Ja? Und bei diesen ganzen Benefits, da gibt es wie gesagt noch sehr, sehr viele mehr, ist einfach der Vorteil, dass der Nettoeffekt für den Mitarbeiter höher ist, wie wir schon geschildert haben. Das heißt, für die Praxis günstiger und für den Mitarbeiter höher und es ist dementsprechend wirklich eine Win-Win-Situation. Wichtig ist nur, dass es auch als Benefit wahrgenommen wird. Mhm. Also wenn der das gar nicht sieht, genau, also man muss es auch vermarkten und dementsprechend eben auch anbringen, weil wenn ihr Essensgutscheine bereitstellt und aufbucht auf, wie sie alle heißen, Edenred oder keine Ahnung, ja, und die nicht verwendet werden, die verfallen auch irgendwann. Ja, also dann sollte schon das sein, was der Mitarbeiter auch will und sollte einfach auch in der Praxis besprochen werden.
Mhm. Konkrete Kommunikation, wieder marketingorientiert, weniger Fluktuation etc., wenn die Mitarbeiter sehen, sie sind wichtig für die Ordination, das wird wertgeschätzt, das Ganze, ja, umso besser. Das war ganz schön viel. Viele Punkte, die wir heute durchgesprochen haben bezüglich Personalmanagement. Wenn man das alles zusammenfasst, würde ich jetzt behaupten, entsteht ein sehr klares Bild. Das Personalmanagement ist sicher kein Zufall, sondern es sollte wirklich ein System dahinter stehen, damit man wirklich die Ziele erreicht, damit man wirklich erfolgreich ist, oder?
Genau, das ist ein super Abschluss. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, ich sage mal, ein bunter Blumenstrauß an Ideen, an Empfehlungen und nicht alles ist für jeden relevant und wichtig und auch passend. Also da nicht mit der Gießkanne drüber gehen, sondern da wirklich einfach gezielt schauen. Aber ich wollte einfach mal einen Überblick geben, hey, was heißt denn Personalführung, Personalmanagement? Das ist eben nicht nur die Lohnabrechnung und vielleicht die Mitarbeitergespräche, sondern es kann sehr viel mehr und es sollte auch viel mehr sein und es wird auch immer wichtiger werden. Und was wir einfach sehen, auch bei Analysen bei Praxen, die Praxen, die das wirklich strukturiert angehen, strukturiert planen, sauber kommunizieren, da auch eine Wertschätzung für haben, dass es wichtig ist, auch fair zahlen, ja, die haben stabile Teams und sind auch wirtschaftlich erfolgreicher. Das ist definitiv so.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Tina, für die heutige Folge.
Gerne.
Das war wirklich extrem interessant für mich. Wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg.
Alles Gute, bis dann.
Alles Gute, bis dann.